Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 183 am 3. Juli 2025. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und heute spricht Klaus Fühner mit Till Schneider und Michael Schumacher. Wir steigen ein ins Gespräch.
Ich bin heute bei Schneider Schumacher am Standort in Frankfurt und darf mit den beiden Gründern Till Schneider und Michael Schumacher darüber sprechen, was sie in den vergangenen Jahrzehnten geschaffen und auch unternehmerisch erschaffen haben. Das ist ja nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein emotionaler Wert, der nun schrittweise an die nächsten Generationen übergeben werden soll. Wie man das macht und welche Prozesse sie dafür durchlaufen haben und dass auch so etwas persönlich einiges auslöst, darüber spreche ich mit den beiden und bin sehr gespannt, was sie dazu zu berichten haben. Die Unternehmensnachfolge ist zugleich festhalten und das Loslassen sollen, dürfen, müssen oder vielleicht auch wollen. Hallo Michael, hallo Till.
Hallo Klaus.
Hallo Klaus.
Sir Peter Cook nennt euch die Quality Guys. Was meint er damit?
Was könnte er damit meinen? Ich glaube, er meint damit, dass wir uns doch immer große Mühe gegeben haben, wirklich eine fundierte Bauqualität zu erreichen. Dass wir, also Peter ist ja sozusagen der Fraktion von fantasievollen Architekten zuzurechnen. Also nicht von Leuten, die nur darauf Wert legen, dass die Steine auch lange halten, sondern dass dabei ein emotionaler Wert oder etwas zustande kommt. Und ich glaube, dass wir beide eine gegenseitige Schätzung da haben, dass wir das eben versuchen in dieser Beziehung von Poesie, von Idee, aber das doch auch tun mit einer baulichen Qualität, die eben nicht nach zwei Jahren zusammenfällt.
Ja, und ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass auch unsere Projekte, die wir dort gemacht hatten, die hatten auch immer einen Bezug zur Realität. Also wir haben uns immer, so fantasievoll sie waren und so absurd sie waren, haben sie immer den Prozess, wie man baut oder wie man konstruiert, inne gehabt.
Du meinst an der Städelschule?
An der Städelschule.
Ja, ihr habt dort beide studiert, zeitversetzt quasi abgeschlossen, aber offensichtlich hat er eure Qualität, gestalterische Qualität schon früh erkannt.
Ja, ich glaube schon. Also ich meine, die Städelschule ist ja eine Kunstakademie und wurdest aufgenommen, weil du vermeintlich ein gewisses Potenzial an freiem Denken zur Verfügung hattest. Aber wir beide kamen ja beide von Hochschulen, haben uns auch eigentlich nicht um einen Abschluss da bemüht. Ja, wir haben beide Meisterschule oder Meisterklasse, das war uns egal. Es ging uns, wir sind Diplom-Ingenieur. Etwas, worauf ich immer noch stolz bin, finde ich, weil das auch für mich eine Qualität bedeutet, dass das eben eine fundierte Art Arbeit bedeutet. Aber wir sind beide dahin gegangen, weil wir noch wissen wollten, glaube ich, was vielleicht persönlich uns noch umtreibt neben die Normen und neben eben fundierter, auch praktischer Arbeit.
Es war ja auch immer so, dass man da eigentlich zurückgeworfen wurde auf das, was man eigentlich will. Also, dass man selber so erkennen musste, was das eigentliche Problem ist oder die Herausforderung sein könnte und auch dann daran gemessen wurde. Also, man war aufgefordert, das zu formulieren, was man sieht. Und dann hatte man neben Peter ja auch diese tollen Jurys, die er dann immer eingeflogen hat über den Flying Circus und die nach Frankfurt kamen und dann da ein sehr intensiver Austausch und zum Teil auch ein sehr harter Austausch, der dann stattfand, weil die Kritiker waren auch zum Teil gnadenlos.
Die haben dann auch so gesagt, ja, sie wurden persönlich, etwas, was man heute gar nicht mehr, auf keinen Fall mehr darf. Also sie wurden echt persönlich. Also es war eben vernichtende Urteile, aber für uns beide war es auch, glaube ich, ein Schritt in die internationale Architektenwelt. Also was sonst noch so alles vorging in der Welt, das haben wir da mitbekommen.
Habt ihr euch denn dort kennengelernt oder wo seid ihr aufeinander getroffen?
Nee, wir haben uns vorher kennengelernt, weil wir beide in Kaiserslautern studiert haben. Da ich etwas älter bin, etwas früher als Till, ein Jahr früher, glaube ich, und du bist dann nach Darmstadt gewechselt. Aber da haben wir uns zuerst kennengelernt. Und wir hatten, glaube ich, beide das Bedürfnis dann, nachdem du gewechselt hattest nach Stuttgart und den Abschluss da gemacht hast, Darmstadt, stimmt. Weil das Bedürfnis, da noch etwas zu forschen in der Architektur und auch in uns. Ich fand immer diese Dreigliederung Fachhochschule sehr praktisch orientiert, Universität, ein bisschen künstlerischer, aber auch wissenschaftlicher und Kunsthochschule dann sehr, sehr persönlich. Was hast du, Till, denn zur Architektur zu sagen oder ich? Und das fand ich eigentlich immer ein ganz gutes System und glaube ich, da hatten wir eine Sehnsucht nach und haben das auch für uns gefunden da.
Jetzt habt ihr euch 1988 selbstständig gemacht, seid quasi seit 37 Jahren ein
verheiratet
Paar.
Wer hätte das damals gedacht?
Ja. Gibt es denn für die Quality Guys auch Quality Time? Also was sind so eure schönsten Momente, so eure Highlights eigentlich jetzt rückblickend?
Wir kommen ja manchmal auch so, wenn wir an Entwürfen gemeinsam arbeiten, was leider nicht mehr so häufig passiert wie früher, aber es ist dann trotzdem so, wenn wir in so einen Flow reinkommen, dann kann das eigentlich richtig toll werden, so dass wir gucken, der eine fängt mit irgendwas an, der andere findet es vielleicht nicht so toll und man reibt sich dann da dran und entwickelt was und schärft es so, dass dann am Ende eigentlich was deutlich Besseres rauskommt. Das finde ich immer eine
Ja, das ist der Idealfall von Zusammenarbeit, ne? Der auch öfter passiert ist, ne? und der auch öfter dann eben, ich meine, wenn man zu zweit oder zu mehreren entwirft, das ist ja nicht hier, wir haben das Büro ja gleich eigentlich so aufgebaut, dass wir auch Schneider und Schumacher klein geschrieben haben in der Schrift und gesagt haben, hör mal, wir wollen schon hier eine Linie vorgeben, aber natürlich sind wir das ja nicht ganz alleine, sondern das sind viele andere Leute auch. Mhm. Ja, und eine Kultur dieses Entwickelns, die ist uns oft gelungen, uns beiden persönlich manchmal. Ich denke, Städel ist so ein Flow-Projekt gewesen mit dem Kai zusammen, wo du gesagt hast, ey, da ist dann auch aus kontroversen Situationen, aber dann irgendwo etwas passiert. Und das war, glaube ich, so ein beglückender Moment, wo wir alle gesagt haben, jetzt haben wir es. Ja, also wo wir uns doch, du erinnerst dich, wo wir uns doch unterschiedlicher Meinung waren und dann aus diesen Meinungen heraus was entwickelt haben, was dann uns allen sehr, sehr gut
erschien. Und in dem Augenblick wussten wir auch sofort, das ist es. Ja, also sonst hat man eine Zweifel und sagt, ja, wir gehen jetzt nochmal wieder ein klein wenig müssen wir mal in uns gehen und noch mal ein Wochenende drüber nachdenken. Aber als wir das hatten, war es allen klar. Und jetzt war es eigentlich dann nur noch, wie bringen wir das auf die Straße? Ja? Wie überzeugen wir andere davon, dass das wirklich auch eine klasse Idee ist?
Und wie hat das denn begonnen? Also wann habt ihr den Entschluss getroffen, quasi es miteinander zu probieren?
Die Autobahngeschichte. Michael erzählt mir gerne die Autobahngeschichte.
Auf der Autobahn von Darmstadt.
Bin ich gespannt.
Genau. Ja, ich habe mich Till gefragt, ob wir nicht zusammen ein Büro aufmachen sollen. Ich weiß auch nicht, wieso mehr. Das kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, auf der Autobahnfahrt habe ich gesagt, lass uns doch zusammen ein Büro aufmachen.
Und dann habt ihr das gemacht. Und wie hat das angefangen?
Till musste erst mal nachdenken.
Ach so.
Aber nicht lange. Wenn ich mich recht erinnere.
Und dann hatten wir das Glück, dass wir so ein Projekt für ein anderes Büro machen konnten.
Ja. Das war unser erstes Projekt. Das kam aus einem Büro, für das ich gearbeitet habe. Die Chefs haben sich zerstritten mit dem Bauherrn und ich hatte in dem Projekt einen kleinen Teil für eine Werbeagentur, für Trust, du erinnerst dich, und mich mit denen angefreundet. Und dieser verfeindete Bauherr quasi mit dem Büro, für das ich gearbeitet habe, der fragte dann, ob ich das nicht weitermachen solle. Und dann habe ich gesagt zu Till, hör mal, lass uns das doch machen, unser erster Auftrag. Könnte allerdings auch ein bisschen Ärger geben. Den hat es auch dann gegeben.
Wir
haben es überlebt. Wir haben
es durchgestanden.
Und da gab es zwischendurch durchaus mal Drohungen. Das waren keine einfachen Bauherren, die auch dann gesagt haben, sie würden gucken, dass wir da nichts
mehr aufnehmen. Du erinnerst dich, unser erster Bauvorhaben war gleich mit Baustellenverbot verbunden.
Ja, nicht gleich am Anfang, aber es kam dann dazu, dass man uns da nicht mehr sehen wollte. Den genauen Grund, ich kann das gar überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Das war
wir wollten natürlich großartige Architektur machen. Ja, wir waren Kampfarm vom Städel und wähnten uns ganz, ganz vorne in der Architektur und so weiter. Und dann haben wir da so ein altes Fabrikgebäude umgebaut und das haben wir wahrscheinlich etwas zu gut gemacht. Also wenn wir das im Nachhinein sehen, dann haben wir dem Bauherrn da schon einiges zugemutet an Sachen, die verlangt. Er gar nicht haben wollte.
Man hätte es Kosten optimieren können.
Man hätte es Kosten optimieren können, aber von Kosten hatten wir auch nicht so viel Ahnung zu diesem Zeitpunkt. Nun gut, also wie auch immer, es war ein Anfang und es gab eine finanzielle sparsame Basis und auf der haben wir dann weiter aufgebaut. Das war ja auch noch eine Zeit, das darf man nicht unerwähnt lassen, wir haben nebenbei Fundamente für die Druckmaschine ich weiß nicht mehr, wie er heißt, gemacht. Und gleichzeitig Wettbewerbe wie den Reichstag oder das historische Museum, was der Kohl noch haben wollte. Also Wettbewerbe, zu denen wir heute überhaupt nicht mehr
und das Bürgerzentrum in Niederrath, dem wir ja dann sogar gewonnen haben.
Stimmt, richtig. Und nicht nur gewonnen, wir haben sogar den Auftrag bekommen. Ja. 60 Millionen D-Mark. Also es wäre heute unmöglich, dass so ein Büro wie wir, zwei Leute, eine Sekretärin oder sowas ähnliches, da irgendwo in so einem Hinterhof sitzend gleich in 60 Millionen aufgenommen bekommen.
Also es ist mir auch aufgefallen, dass relativ schnell die Projekte relativ groß wurden. Ja, so die, also Anfang der 90er dann mit der KPMG.
Ja, zuerst kam Thomson.
Thomson ist auch ein großes Projekt.
Und dann zeitgleich, eigentlich fast zeitgleich die Infobox.
Die Infobox, genau.
Genau. Ja. Die Infobox war natürlich so ein PR-Bringer.
Das muss absolut man
sagen. Ja. Die hat dann den Namen Schneider und Schumacher irgendwie multipliziert.
Das, also in meiner Wahrnehmung war das euer Durchbruch, die Infobox.
Ja, ja, in unserer nicht so, oder?
Ja, und schon gar nicht in Berlin. Also das war auch dann so, in Berlin hat man so das Gefühl gehabt, da kannte man dann vielleicht unseren Namen, aber wir waren dann verbunden mit der Infobox und man hat auch gar nicht so darüber irgendwie nachgedacht, dass wir auch noch was anderes tun können. Das haben wir dann in Frankfurt gemacht und deshalb fand ich das immer so toll. Die beiden Gebäude haben eine ähnliche Dimension und sind doch so grundsätzlich verschieden, eben aus dieser Strategie heraus, wie nähern wir uns Architektur und wie kommen wir zu Ergebnissen.
Ja. Also jetzt vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Projekt gar nicht kennen, unter Umständen die Infobox war damals am Potsdamer Platz, der größten Baustelle Europas, so ein Informationsraum, wo man sich über die quasi geplante Entwicklung dieses Riesengebietes informieren konnte.
Genau. Und die Infobox war dann ein unerwarteter Erfolg. Eigentlich hat Berlin die Investoren ein bisschen zu diesem Vorhaben gezwungen, weil die Bevölkerung sagte, es wird ja alles hier verschenkt und pipapo. Und die Investoren rechneten mit 300 Besuchern pro Tag und das waren dann plötzlich 12.000. Also das war so ein echtes Event und in meinen Augen ja auch wirklich ein tolles Event, weil Bauen ja an für sich in meinen Augen mehr Aufmerksamkeit verlangen würde als jetzt was ein Popkonzert oder ein Sportereignis, weil es doch eine, und das hat die Infobox ja zum ersten Mal richtig transportiert, dass man sagen kann, da ist schon interessant, was da passiert, guck doch mal. Und dann war das Gebäude ja dafür gut und interessant.
Man hatte, zu Anfang hatte man damit gerechnet, dass so 300 Leute an tollen Tagen zusammenkommen werden, um da sich die Infobox anzugucken und im Endeffekt waren es dann, ich glaube, maximal
12.000. 12.000. Ja, also,
ich hätte gelesen, in 3 Jahren 4 Millionen Besucher. Mhm.
Genau, die hatte insgesamt 7 oder 8 Millionen Besucher, die Infobox. Die war wirklich dafür, dass du auf eine Baustelle latschen sollst. Also erstaunlich.
Unglaublich erfolgreich. Und dann wurde sie auch wieder rückgebaut.
Wie man so schön sagt.
Quasi und bestimmt reused.
Nee, eben nicht reused. Das ist so kleiner Seitenhieb im Augenblick. Die Infobox hätte man abbauen können. Es war ein Stahlbau. Die wäre im Grunde genommen tatsächlich so, was heute da immer so erzählt wird, wäre ein Bau, den man abbauen hätte können. Aber, und da gab es auch viele Interessenten für Saudi-Arabien, keine Ahnung was. Aber natürlich ist der Aufwand dann doch dass es eben nicht passiert ist.
Ne? Ich kann mich auch erinnern, kurz vor Schluss gab es auch nochmal so Vereinfachungsmaßnahmen und dass man gesagt hat, hier so die lösbaren Verbindungen wurden nochmal verschweißt und es war dann etwas komplizierter eigentlich, die dann wieder auseinanderzunehmen, als es ursprünglich von uns geplant war.
Ja, so, hätte man schon, glaube ich.
Mit ein bisschen Mühe hätte man es schaffen können.
Und also heute würde man es vielleicht mitdenken oder mitplanen.
Ja, und zwei Paneele haben es jetzt immerhin bei uns ins Büro gebracht.
Ja. Genau. Und seitdem ist Rot.
Ja, seitdem ist Rot die Firmenfarbe
der Wahl. Stimmt.
Ich kann mir ja mit meinem Namen immer nicht ersparen, den Joke, dass es nicht das Ferrari-Rot ist, sondern das deutsche Verkehrsschild-Rot.
Ja. Ja gut, das verfolgt dich wahrscheinlich schon mehrere Jahre. Ja. Produktdesign war ja auch früh ein Thema. Es gibt den Tisch Zoo, es gibt diverse Leuchten, ein Picknickgeschirr, eine Dachlukentreppe mit dem bezaubernden Namen Haselhorst. Es gibt einen Loftheizkörper, also einen freistehenden Radiator, einen Zeichentisch und viele andere Dinge, die ihr designt habt. Und besonders erwähnenswert finde ich die Wiege Clara, die Küche Clara und irgendwo hatte ich auch noch ein Baumhaus Clara.
Das muss irgendwas mit Michael zu tun haben.
Dazu, Michael.
Naja, Produktdesign war von Anfang an, der Zoo war von mir ein Versuch, irgendwie mal zu gucken, wie geht denn das eigentlich? Der ist tatsächlich produziert worden und ich bin dann auch Er ist auch verkauft worden mehrere Male. Ja,
ist auch ein schöner Tisch.
Ist auch ein schöner Tisch. Ein
Beistelltisch.
Ich fand immer lustig, es war dann auch eine ganz andere Rolle. Also ich bin zu manchen Baustellen dann gefahren als Lieferant, weil ich ja diese 5 Tische liefern musste. Und das war eine andere Rolle. Und die anderen Sachen, ich fand immer, oder ich habe immer, ich kann uns ein bisschen aufspielen, immer versucht, private Probleme im Design zu lösen. Ja, also wenn Clara, meine Tochter, da mit 6 oder so eine Kinderküche, dann habe ich die zusammengeschraubt. Und eben die Wiege früher, da, das ist dann nicht in ein Produkt reingelangt, in irgendeine Industrie.
Serie.
Oder eine Serie. Vielleicht kommt es noch irgendwann. Und das Baumhaus ist ein wichtiges Projekt, weil Clara wollte ein Baumhaus, meine Mutter hatte einen Garten, wo eins hinpasste und so weiter. Und ich nehme das Baumhaus an der Uni sehr, sehr gerne. Das ist eines der erfolgreichsten Projekte, um zu zeigen, worum es nach meiner Meinung im Bauen geht. Weil das Baumhaus ist erstmal eine sehr schöne, leichte Konstruktion. Und es prägt den Gedanken, ich muss es ja selber bauen. Also aufbauen, nicht nur planen, sondern auch meiner Tochter beweisen, Papa kriegt da irgendwo in einer Woche so ein Häuschen in den Baum. Und ich sage das immer, das finde ich auch eine Idee. Das Bauen ist ja schon, es gibt riesige Maschinen, die produzieren alles Mögliche und so weiter. Da hast du nichts mit zu tun. Aber der Gedanke, dir vorzustellen als Architekt, wie kriegt man das denn eigentlich hin? Wie passiert das denn dann real? Den kann ich damit immer gut kommunizieren. Ja. Und es führt immer zu einem Begeisterungssturm. Besonders bei den Frauen, ehrlich gesagt.
Ja, wir hatten dann ja aber auch noch so die Produkte, die sie entstanden, weil wir mit den Lösungen, die angeboten wurden, nicht richtig zufrieden waren. Trennwände waren sowas, dieser Waschtisch, bestimmte Leuchten,
die Leuchten
für Projekte, wo wir gesagt haben, da gibt es die Produkte noch nicht. Und wenn es sie nicht noch gibt, dann könnten wir sie uns ja mal ausdenken. So ist ja auch diese Leuchte da bei Braun entstanden, die gleichzeitig noch andere Funktionen abdeckte. Oder die Trennwände, die wir dann an mehreren Projekten immer weiter verfeinert haben. Fassaden für
Fassaden.
Dieses gespreizte Gefieder oder auch für Erko, die Hochregallagerfassade, ist auch eine Produktentwicklung gewesen.
Genau, ist ja eigentlich eine naheliegende Idee. Du versuchst, ein Haus zu verbessern und stellst fest, du willst keine abgehängten Decken haben. Wo sind denn dann die Leuchten? Ein Problem vor 30 Jahren. Und dann muss eben irgendwas in die Decke reingelegt werden, wo man eine Leuchte reinkriegt und vielleicht einen Brandmelder und was weiß ich was alles und so weiter. Und das ist eigentlich auch ein Mindset, was man haben muss, zu sagen, das muss ich doch irgendwie vielleicht noch verbessern lassen oder vereinfachen lassen. Ja.
Jetzt, wenn wir mal auf die unternehmerischen Aspekte zu sprechen kommen. Ihr wart zunächst mal freischaffende Architekten, vermutlich eine GbR.
Wann das habt ihr waren euch Zeiten. Da konnte man noch leicht den Überblick behalten.
Wann habt ihr euch Gedanken gemacht, aus dem Architekturbüro eine Planungsgesellschaft MbH zu machen?
Ja, wir haben zuerst mal ja eigentlich eine weitere Gesellschaft gegründet. Wir haben gesagt, hier, wir wollen darüber nachdenken, dass wir ein Signal nach draußen senden und auch ein Signal nach drinnen setzen, indem wir ein neues Geschäftsfeld aufmachen, das man mit uns nicht unmittelbar verbunden hat, nämlich die Bau- und Projektmanagementgesellschaft. Das war etwas, wo die alle gesagt haben, hier, guckt uns beide Leute an, das kriegen die nicht hin. Aber wir hatten in unserem Umfeld hatten wir Leute gefunden, die das machen. Und wir sind öfters angesprochen worden, auch von außerhalb, dass die gesagt haben, ihr macht doch so tolle Häuser, ja, die wir damals im Wesentlichen geplant und das Bauen immer begleitet haben, aber nicht eigenverantwortlich begleitet haben, sondern da haben wir uns neue Leute gesucht. Und dann kamen wir auf die Idee, wäre doch eigentlich klasse, wenn wir gucken, da was dieses Geschäftsfeld des Bauens, des Überwachens von Gebäuden mit aufzunehmen und da eine eigene Gesellschaft für zu gründen.
War das still so? Sind wir die GmbH erst danach
geworden? Ich meine, die sind wir erst danach geworden. Wir haben zuerst.
Also es war ja 2003, ne?
Kommt die Bau- und Projektmanagement.
Oder es kann sein, dass in dem Zusammenhang
dass wahrscheinlich zeitgleich, ne, das getrennt wurde, quasi die vorderen und die hinteren Leistungsstrafen.
Also es sind unterschiedliche Aspekte. Ich hätte jetzt, weil du das gefragt hast, wann seid ihr das geworden? Wir sind es zu spät geworden, ja, weil wir uns eigentlich um diese Gesellschaftssachen dummerweise nie gekümmert haben. Das Büro ist einfach
gewachsen.
Wir sind bis 2075 Leute gewesen, was ja immerhin noch eine große Nummer ist. Da kam dann unsere Krise danach durch 9/11, wurde auf einmal mit Bürohäusern nicht so viel mehr gemacht. Und deshalb kann ich mich aber nicht mehr genau erinnern. Wir sind dann erst, also rechtlich Es war auch so, die Architektenkammer, ich muss da schon ein bisschen Vorwürfe machen, also die hat damals...
Die haben das ja lange nicht zugelassen.
Nein, die haben das lange nicht zugelassen, ja, und wir wollten das auch eigentlich nicht sein. Also wir fühlen uns ja als Architekten und wir fühlen uns ja nicht als Firma in dem üblichen Sinne. Also wir haben ja durchaus noch den Impetus von künstlerischem Entwerfen drin bei uns, also von etwas, was sich nicht mit Gesellschaftsrecht direkt verbindet oder so als Hauptmotiv. Aber das war zu spät, ja. Wir haben da und wir haben gelitten persönlich. Also ich erinnere mich an die Zeit noch sehr genau, weil dann hingen eben alle Mietverträge und so weiter persönlich an uns. Und dann ist diese Entwicklung, ich kann sie jetzt zeitlich nicht mehr zuordnen, aber es ist einerseits eine Gründung haben wir gemacht, eine, glaube ich, kluge unternehmerische Entscheidung zu sagen, wir wollten immer Quality Guys, wir wollten immer das Haus als Entwurf und Bauwerk sehen. Ja, wir wollen auch immer noch die Dachrinne lösen oder gucken, dass sie da ist und auch in der Zeit und auch in den Kosten und so weiter. Und haben aber dann natürlich festgestellt, was heute alle Welt natürlich weiß, dass mein Vater war ja schon Architekt, der hat das von vorn bis hinten gemacht, aber eben für Einfamilienhäuser. Und das ist ja heute nicht mehr möglich. Die vorderen Leistungsphasen sind kreativer, die hinteren sind mehr organisatorisch, managementmäßig und so weiter. Und das haben wir damals in 2003, dann fand die Aufgliederung in A und B statt, die, glaube ich, ein ganz wichtiger unternehmerischer Schritt war. Danach hast du ja gefragt. Und die ging einher mit der GmbH im Grunde genommen.
Und dann kamen ja noch weitere Unternehmen hinzu, 2008 die Städtebau GmbH, Quo KG, 2020 die Weiterbauen GmbH und zwischendrin dann noch der Standort in Wien mit der ZT und die International GmbH oder ich weiß gar nicht, ob es da zwei gibt, 2012 für China und wahrscheinlich die internationalen Projekte und letztes Jahr ist ja noch Berlin als Standort dazugekommen, die hängt dann Frankfurt mit dran. Welche Vorteile hatten denn diese vielen Einzelgesellschaften?
Ich denke schon, das hatte auch so mit dem Größerwerden unseres Büros was zu tun, dass wir geguckt haben, dass wir einzelne Arbeitsgruppen oder Felder identifizieren, wo sich auch Leute innerhalb unseres Büros eben engagieren können und dass wir denen Chancen bieten und eine Struktur bieten, wo sie so sagen können, hier, das ist etwas, was mit ihnen persönlich zu tun hat, was wir auch selber entwickeln können und eben immer wieder auch das Zeichen, hier, es hat auch was, eine Wirkung nach draußen, ja, mit der Städtebaugründung. Aha, ihr macht auch Städtebau, ihr kümmert euch auch um den Außenraum. Das war so etwas, wo wir gemerkt haben, dass das von außen, da haben wir uns ja beide persönlich überhaupt nicht verändert. Wir haben auch vorher schon uns mit dem städtebaulichen Raum auseinandergesetzt. Aber mit dem Zeichen, dass wir jetzt diese Gesellschaft da ins Leben gerufen haben, hat sich was verändert.
Eine weitere Spezialisierung eigentlich.
Ja, eine weitere Bemühung auf dem Weg zu sagen, Architektur ist schon viel, da ist ja auch das Produktdesign drin, also du kannst es ja sehr weit aufspreizen. Aber einerseits zu sagen, das gehört doch alles zusammen, das ist doch nicht so, dass das separate Disziplinen sind. Andererseits aber auch zu sagen, na ja, wir haben schon erkannt, da ist eine spezielle Kompetenz erforderlich für den Städtebau, für das Weiterbauen. Und vor allen Dingen natürlich zwischen A und B oder wie du immer gerne sagst, zwischen Planen und Bauen, also zwischen dem Entwürfe ausdenken und dem Realisieren. Insbesondere da ist natürlich auch mental oft ein großer Unterschied der Menschen, ne? Die fantasievoll sind, organisieren nicht gern und so weiter. Ne? Also das wollten wir ausdrücken, aber immer mit dem Gedanken, dass wir daran interessiert sind, ein ganzheitliches Produkt zu machen, was eben anfängt mit dem Städtebau und vielleicht mit der Leuchte aufhört.
Und wir sitzen ja alle in einem Büro. Das heißt also auch hier gibt es nicht irgendwelche Demarkationslinien, wo man sagt, man verlässt jetzt den Bereich der A und geht in den Bereich der B oder der S oder der D oder der W, sondern wir sitzen alle auf zwei oder drei Etagen sitzen wir zusammen und stellen dann auch die Teams so zusammen, wie es erforderlich ist, je nachdem, was für eine Aufgabe sich gerade dreht und hoffen uns dabei auch immer wieder zu befruchten.
Jetzt gibt es ja in jedem Unternehmen, in jeder Gesellschaft auch eine ganze Fülle an Partnern, Geschäftsführern, Geschäftsleitern. Das sind relativ viele Leute jeweils oder mehr oder weniger, aber es sind doch eine ganze Reihe an Leuten. Hat da überwiegt, dass diese Leute quasi auch bereit waren, Verantwortung zu übernehmen? Oder hat es auch organisatorische Gründe, warum da so viele Akteure quasi mit in Führungspositionen sind?
Ich glaube, das hat sich einfach so ein bisschen entwickelt. Also da wir zwei ganz gut miteinander klargekommen sind, haben wir immer dieses Vier-Augen-Prinzip ganz gut gefunden und das haben wir auf die Gesellschaften übertragen. Also in der A gibt es zwei Geschäftsführer, in der B gibt es zwei Geschäftsführer. Das hat sich dann auch rausgemendelt, weil da die Leute da waren. Und das hat auch manchmal gewechselt. In der B ist mal ein Geschäftsführer gegangen und ein anderer gekommen. Aber insgesamt hat sich das so ganz gut bewährt. Und wenn das ganz gut lief, dann wurden es eben mehr Leute. Dann kam die nächste Ebene Geschäftsleitung rein. Und ja, wir drücken das so, versuchen so wir versuchen, etwas hinzubekommen, wo wir alle etwas zusammen machen, andererseits aber auch noch klar getrennt ist, ich muss das jetzt verantworten und du musst das verantworten, du musst das Projekt verantworten, du musst das Geschäft verantworten, dass diese Balance gut funktioniert. Und so hat sich das eigentlich ein bisschen, wir haben da keinen strategischen Plan gehabt, wir haben da auch nicht irgendwie einen Berater für den Businessplan genommen, sondern das hat sich herausgemendelt aus den Aufgaben, die an uns herangetragen wurden und aus den Potenzialen, die wir mit unseren Menschen, mit denen wir teilweise schon sehr lange zusammenarbeiten.
Ja, es war so ein sehr organisches Wachstum, was sich auch manchmal anlassbezogen einfach ergeben hat, dass man da eine Chance gesehen hat und dann
Wie sich China gebildet hat, wie sich Wien gebildet hat oder sowas. Man muss das einfach, also ich sage das ganz offen.
Zufälle, ne?
Es war nie irgendwie ein großer Plan. Als wir zwei angefangen haben, ich hätte mir nicht gedacht, dass wir jetzt hier sitzen und so ein Interview führen. Ich habe damals daran gedacht, wir machen jetzt Architektur und vielleicht kriegen wir was zu tun oder sowas. Also ist das doch, wenn wir sprechen jetzt über Management und über solche Sachen, wir haben ja nur über Architektur geredet, als wir angefangen haben. Das war uns auch völlig Wurst. Ja. Und wie gesagt, das mit der GmbH, das haben wir dann auch tatsächlich zu spät gemacht. Da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben gemerkt, es ist doch manchmal ganz gut, sich auf dem einen oder anderen Sektor ein bisschen beraten zu lassen oder mal zu erkundigen. Umgekehrt kann man auch wieder sagen, es ist eine Naivität gewesen, die wir gehabt haben und die war auch dann der Treiber. Ja, weil zu viel Überlegen vielleicht auch manchmal nicht weiterführt.
Jetzt seid ihr seit 37 Jahren am Start. Wann habt ihr euch das erste Mal Gedanken gemacht über die Nachfolge?
Ja, schon relativ früh.
Ich hatte immer gesagt, mit den Nullerjahren.
Ich habe immer gesagt, mit 60 wollte ich das, mit meinem 60. Das ist ja schon ein paar Jahre her jetzt.
Aber wir haben schon früher angefangen. Ich meine, wir haben in den Nullerjahren angefangen, darüber auch nachzudenken, wie wir andere Leute mit einbeziehen können. Und jetzt nicht nur auf der Ebene von Management, sondern auch auf der Ebene von Teilhabe. Das hat dann aber sehr lange gedauert. Also es hat bei uns sehr lange gedauert, es hat auch bei den Leuten, die wir angesprochen haben, sehr lange gedauert, bis man gesagt hat, so, wir gehen einen nächsten Schritt und finden eine Möglichkeit, eine Teilhabe herzustellen. Und wie die dann ausschauen kann, sind Prozesse, die dauern geraume Zeit.
Ich meine, deshalb liest man das ja überall in den Zeitungen oder sowas, diese Übergabe von inhabergeführten Unternehmen ist nicht ohne. Die klappt eigentlich in der Regel am besten, wenn sich Kinder finden, die das weitermachen, dann bleibt das irgendwie in der Familie. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das schon eine schwierige Nummer, das muss man sagen. Und beim Architekturbüro wahrscheinlich insbesondere, weil wir ein Personenunternehmen sind.
Ne? Welche Rolle haben die Familien bei euch gespielt?
Eigentlich ganz persönlich oder?
Also auf Thema Unternehmensnachfolge bezogen.
Ach so, ja, ich meine, deine Tochter ist Architektin, meine ist jetzt ist nicht Architektin, hat PPE studiert und so weiter. Also wir haben mal eine Zeit gehabt, wo wir öfter darüber diskutiert haben, will Sophie nicht oder mit ihrem Mann oder sowas, aber da hast du auch immer schnell und das war gut so.
Ja, ich glaube, es war auch so, natürlich gehören ja zwei dazu. Also es muss dann irgendwie passen, dass wir und bei uns, wir haben uns gesagt, ja, wir wären zu so einem Schritt bereit auf einer möglichen Teilhabe, aber das erfordert ja auch, dass jemand anders sagt, ja, ich will das jetzt selber haben oder ich möchte das selber tun. Und ich setze mich dann in eine Struktur rein, die schon relativ weit entwickelt ist und verbaue mir dazu ja durch selber die Möglichkeit, was Eigenes aufzubauen. Und das war jetzt bei meiner Tochter, bei Sophie und bei ihrem Partner eben so, dass man dann gemerkt hat, die haben einerseits Respekt vor so einem Schritt, den zu tun, und andererseits möchten sie auch selber was Eigenes tun, was Eigenes entwickeln und darauf dann stolz sein. Und es lässt sich auch natürlich so diese große Struktur, die wir entwickelt haben, die durchzudringen und dafür die Verantwortung zu übernehmen, ist auch nicht jedermanns oder jeder Frau Sache.
Na klar.
Muss nicht unbedingt Spaß machen, kann ich mir auch vorstellen.
welche anderen Optionen kamen denn dann für euch in Frage? Also wenn jetzt Familie quasi ausgeklammert war, was gab es noch für Möglichkeiten, wie man...
Ja, wir haben, also nicht mit 60, mit meinem 60., sondern mit 62 haben wir einen Schritt gemacht. Wir haben nämlich Partner aufgenommen mit kleinen Anteilen, mit jeweils 10%, aber in den einzelnen Gesellschaften, also in der A, in der B, nee, in der B eben nicht, gerade nicht, aber in der A, in der S, in der W. Und dann hatten wir dort 6 Partner im Grunde genommen. Ne?
Also S ist Städtebau, W ist Weiterbauen, B ist Bau und Projekt. Management und genau, A ist das Planungsbüro.
Ja. Und in Österreich ist es nochmal wieder anders. Die Ziviltechnikergesellschaft, da ist es so von Staats wegen so, dass ein Ziviltechniker, der ortsansässig in Österreich beziehungsweise da jetzt in Wien ist, mindestens 25% Anteil haben muss an einem Unternehmen, sonst kann das dort sich gar nicht irgendwie als so eine Gesellschaft etablieren.
Naja, gut, also das hatten wir so gemacht und dann lief das so ein paar Jahre weiter und dann haben wir uns intensiv damit beschäftigt, wie könnte es denn nicht ein paar Jahre weiterlaufen, sondern möglicherweise 20, 30, 40, 50 Jahre weiter. Es gibt ja Büros wie Skidmore, Merrill oder was auch immer, die auch deutsche Büros, HPP, die eigentlich doch gut in eine langfristige Zukunft gekommen sind. Das waren bestimmt auch keine einfachen Prozesse und so weiter. Also, aber wir haben uns dann vor ungefähr 2 Jahren gesagt, jetzt machen wir es mal so mit den Partnern, die wir jetzt haben, diese in den einzelnen Gesellschaften, mit denen nehmen wir uns jetzt ein Jahr Zeit, um zu diskutieren, wie kann ein Büro in eine langfristige Nachfolge kommen. Und das haben wir so gemacht, dass wir alle 2 Wochen uns getroffen haben. Und dann haben wir auch manchmal gesagt, so und, was ist denn eure Idee davon? Und dann entstand so ein Diskussionsgemenge, aus dem sich das ergeben hat, was wir jetzt im Endeffekt getan haben.
Das heißt, ihr habt jetzt quasi aus den GmbHs eine Aktiengesellschaft gegründet. Die Mitarbeitenden können beteiligt werden. Also grundsätzlich, was natürlich auch einen gewissen Gemeinwohleffekt hat oder gemeinschaftlichen Nutzen.
Ja. Die GmbHs sind weiter so geblieben wie bisher auch. Auch die Geschäftsführung ist weiter so geblieben. Die Angestellten sind weiter so, wie sie bisher beschäftigt waren. Daran hat sich an dieser Struktur der einzelnen Gesellschaften hat sich gar nichts geändert. Nur an den Besitzverhältnissen hat sich was geändert. Da gibt es jetzt oben drüber jetzt nicht nur Michael und mich, sondern es gibt eben diese Aktiengesellschaft, an der jetzt eben auch andere Leute mit teilhaben, mit unterschiedlichen Anteilen und wo wir auch ein System jetzt entwickelt haben, wo wir gesagt haben, das muss auch zukunftsfähig sein. Also jetzt nicht nur bezogen auf die Leute, die bei uns da tätig sind, sondern das muss eine gewisse Zukunft mit sich bringen, mit sich tragen und haben da nach einer Struktur gesucht und auch gefunden, wie das.
Ja, wir hatten in diesen Diskussionen, also es ging dann hin und her. Also der Anfang war, es waren dann unsere 6 Leute erstmal und die gingen am Anfang ein bisschen davon aus, so ihr gebt uns jetzt auch sukzessive die Anteile ab. Aber dann stellte sich natürlich auch heraus, die kosten natürlich auch etwas und das ist dann auch ein bisschen unangenehm und wie viel kosten sie denn? Und dann gibt es Schenkungssteuer und so weiter. Der Staat hat ja auch mal im Hintergrund was zu machen. Also stellte sich raus, so einfach ist das nicht. Und aus unserer Position stellte sich auch heraus, Jungs, wir haben das zusammen aufgebaut, das schätzen wir total und das ist ganz klar, mit euch haben wir unser Architektenleben geführt, aber ihr seid auch nicht mehr alle die Jüngsten da. Wir müssen das noch ein bisschen weiter aufbauen und dann, ich weiß nicht, von wem der Vorschlag kam, aber aus der Gruppe heraus haben wir White Architecture kennengelernt. Also wir haben dann auch Referenzen, ne? Sauerbruch hatten, haben da in der Zeit was gemacht, White Architecture und die haben dann mal ihr Modell vorgestellt und das war so ein Aktienmodell und das war dann schon weit weg von der Struktur, die wir in dem Augenblick hatten. Aber das hatte ein gewisses Ideenpotenzial in sich, das wir, glaube ich, alle unterschiedlich gemerkt haben. Da ist irgendwas dran, was vielleicht sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, also bei White Architecture ist so, ich glaube, das Unternehmen gehört 70% der Belegschaft besitzen das Unternehmen mit winzigen Anteilen. Ja. Also das war natürlich für uns jetzt 50-50 war unser Unternehmen mehr oder minder bei uns. Da bist du noch nicht so schnell. Aber vielleicht ist die Richtung die richtige. Das war, glaube ich, das, was uns allen ein bisschen eingeleuchtet hat und wo wir dann daran gearbeitet haben, das aufzubauen.
Und dieses White Architect, da gibt es ja schon relativ lang. Also wir konnten nie jemanden fragen aus der Gründergeneration, wie habt ihr das denn damals gemacht und was waren denn die Effekte? Sondern das mussten wir dann selber so erfahren, erspüren, wie das dann geht. Der erste Schritt, auch bei HPP war es, gibt es nur so Gerüchte, wie das dann eigentlich gelaufen ist, von den Urgründern, das an die nächste Generation weiterzugeben, dieser erste Schritt ist der schwierigste Schritt. Danach, wenn das dann mal am Laufen ist, geht das viel einfacher. Und man muss eben da auch jetzt sehr aufpassen bei dem Entwickeln von so einer Struktur, dass man sich da nicht bei verstolpert.
Und wie ist es jetzt genau organisiert? Wer darf mit Anteile erwerben?
Wir haben die Struktur in zwei Schritten aufgebaut. Wir haben jetzt erstmal gesagt, für letztes Jahr gilt, wir haben eine Partnergruppe. Die Struktur besteht aus drei Gruppen. MUT, Michael und Till, das sind wir zwei. Wir sind Aktionäre, die ein Recht mehr haben als alle anderen Aktionäre. Wir bleiben nämlich für immer drin, weil wir auch nicht aufhören wollen zu arbeiten. Dann gibt es die nächste Gruppe, das ist die Partnergruppe. Das sind im Grunde in etwa die Leute, die auch vorher Partner waren, nur damals an den einzelnen Gesellschaften, jetzt an der Gesamtgesellschaft. Die machen ungefähr 35-40% aus. Und wir beide haben gesagt, wir bauen uns in den nächsten 4-5 Jahren auf jeweils 10% runter. Und deshalb bleibt noch was übrig für die sogenannte Futurgruppe. Das sind die drei
Aktionärsgruppen. Das sind dann die Mitarbeitenden.
Genau,
die Futurgruppe.
Richtig. Und das ist jetzt das Problem oder das Ziel oder die Aufgabe dieses Jahres, die Futurgruppe aufzubauen.
Damit anzufangen.
Und damit anzufangen. Ja, das ist dann der Schritt in die Zukunft. Deshalb heißt es ja auch Futurgruppe. Ja, also da werden wir jetzt mit unseren jetzigen Partner, mit der Partnergruppe gucken, wie gehen wir jetzt da vor, um diese Zukunft einzuleiten, die ja wichtig ist, weil auch die Mitglieder aus der Partnergruppe ja irgendwann ein Alter erreicht haben, wo sie sozusagen ihre Anteile abgeben müssen an die Futurgruppe. Weil klar, Aktiengesellschaft hat nichts zu tun mit Mercedes oder sowas. Die Aktien sind natürlich nur zu halten von Leuten, die hier arbeiten.
Und das heißt, auch wenn man hier nicht mehr arbeitet, dann muss man die Anteile auch zurückgeben.
Muss man sie quasi weiter
veräußern. Muss man sie weitergeben. Ja, ja. Also das heißt, eigentlich nicht zurückgeben, sondern weitergeben. Ja, insofern ist die Futurgruppe natürlich wichtig, auch für die Partnergruppe, weil alle könnten und müssten ein Interesse daran haben, dass man Leute findet, die dann auch rein wollen und andere Anteile übernehmen, die da sind.
Welches so langfristige Ziel würde denn eurer Wunschvorstellung am meisten entsprechen? Also der Gedanke, dass vielleicht irgendwann mal das gesamte Unternehmen bis auf geringe Anteile quasi der Belegschaft gehört, ist das für euch ein Modell, von dem ihr euch versprecht, dass einfach das Büro, euer Erbe einfach auf Ewigkeiten auch überdauert?
Ja, das wäre ein Ziel. Also ein Ziel wäre natürlich vielleicht ein bisschen kombiniert mit unseren Ansprüchen, also schöne und dauerhafte Gebäude zu machen, ja, also mit dem Entwurfsanspruch, den wir am Anfang der Motor unseres Unternehmens ist, dass man gute Architektur macht. Wenn der so auf so eine Art weiter, da hätten wir Spaß dran. Und den Spaß haben wir im Augenblick. Wir merken, dass da etwas wächst.
So eine Dynamik auch entsteht.
Ja, dass da irgendwas ein bisschen anders geworden ist in meinen Augen. Also dass da wie du es ja schon gesagt hast, solche Prozesse sind ja nicht stressfrei. Ne? Also wir müssen was abgeben, wir müssen unsere dominante Rolle zurücknehmen, vielleicht in großen Teilen, also vor allen Dingen besitzmäßig natürlich. Andere müssen auch ein bisschen was bezahlen, das ist nicht so wahnsinnig viel, um da reinzukommen und haben dann auch einen größeren Freiraum, müssen was machen, müssen sich aber auch da reinfühlen, dass sie natürlich, wenn sie da 1% haben, jetzt auch nicht die Bestimmer für alles sind oder so etwas. Also es ist natürlich ein dynamischer Prozess zwischen allen Beteiligten, aber die Dynamik empfinde ich im Augenblick. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, mit unseren Partnern, die ja jetzt feste drin sind als Aktionäre, ist die Gespräche waren nicht immer konfliktfrei, ne? Das ist ja klar, weil da gibt es ja auch mal, was will ich denn dafür geben, wieso soll ich überhaupt was geben und so weiter.
Ihr seid doch überhaupt nur da, weil wir auch schon die ganze Zeit mit dabei waren und solche Aushandlungsprozesse und Abgleichen von persönlichen Befindlichkeiten, das findet ja dann immer statt.
Aber ich habe den Eindruck, die sind im großen Rahmen so gelaufen, dass im Grunde alle finden, dass das so und ganz in Ordnung ist, wie wir es haben. Und jetzt kommt quasi die nächste Gruppe, und wir haben das ja auch ans Büro kommuniziert, und auch da habe ich den Eindruck, dass diese Richtung zu gehen auf Neugier gestoßen ist. Natürlich wie immer, was geht denn das jetzt vor und was heißt das für mich und so weiter, ist ja ganz verständlich, aber doch im Großen und Ganzen eher auf positive Kritik. Mhm. Weil die andere Variante ist ja die, wir hätten den Laden verkauft an BKW oder an Sweco oder wie auch immer. Und das, da hatten wir auch viele Angebote, das hat auch durchaus wirtschaftliche Reize, aber
Das Tolle oder das finde ich Spannende ist doch eigentlich jetzt auch, dass die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, ein Stück weit quasi mit einzusteigen. Nicht jeder möchte natürlich die volle Verantwortung haben. Ihr habt das ja eben gesagt, auch mit der Familie und so sind es doch immer enorme Hürden, die da zu nehmen sind. Und gleichzeitig schafft es natürlich auch eine Identität, eine Identifizierung mit dem Unternehmen und eine Mitverantwortung für das Unternehmen. Mhm. Und das finde ich persönlich eigentlich das Schöne an diesem Gedanken, eben diesen Weg zu gehen, den ihr jetzt eingeschlagen habt.
Genauso sehen wir es auch. Ja. Wir haben immer die Frage, also unsere Partner, die jetzt eingestiegen sind, haben da auch Geld reingebracht, aber auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass wir sehr junge Leute mit reinbringen. Ich hatte immer die Frage, wenn ich bei Braune Schlockermann oder bei Norman Foster oder wo ich mal gearbeitet habe, wenn die mich nach 2 Jahren gefragt hätten, sag mal, willst du nicht dein Weihnachtsgeld hier leg doch dein Weihnachtsgeld in Aktien an. Ja. Ich hätte das gemacht, ja, weil vielleicht machen es andere
Unternehmer, auch. Ja, ich hätte es auch gemacht, ja. Und deshalb haben wir auch geguckt nach einem System überhaupt, wo das relativ einfach geht. Und jetzt, wenn man sagt, so andere Rechtsformen, wie wir es vorher hatten, bei der GmbH ist es ein unendlich komplizierter Akt. Also man muss dann immer zum Notar gehen. Es hat fast immer was damit zu tun, dass man Unternehmen bewerten muss. Das macht es unheimlich schwerfällig.
Und das ist der wichtige Punkt. Also das war mir, muss ich auch ehrlich gestehen, am Anfang sehr fremd. Also GmbH fand ich schon eigentlich viel döver als GbR, weil da ist das einfach so direkt zu übersehen und dann wird das ja alles, und AG ist natürlich noch mal komplizierter, aber das war, was Till sagt, ist genau der Punkt, also der wirklich spezifische Punkt, das zu machen mit all dem Blödsinn an Aufsicht und was damit verbunden ist, ist der, dass du diesen Besitzübergang leicht regeln kannst. Und wenn du das so willst und in diese Richtung White Architecture geht, dann kannst du dann nicht jedes Mal zum Notar gehen und wieder dieses und jenes machen.
Das heißt eben auch, dass der Schritt auch für jetzt die Futurgruppe sehr viel leichter ist, weil man kann sagen, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich gebe da 50 Euro rein, kaufe mir eine Aktie und dann schaue ich mal, wie das ist und wie es mir damit geht. Und ob ich dann, wir sind immer feste Vertreter davon, dass damit findet sofort eine Veränderung statt, weil es ist plötzlich ein Teil davon, sei ja noch so klein, ist von mir, der gehört mir hier und ich gebe dann ein bisschen mehr Acht, wie ich hier so mit den ganzen Dingen umgebe oder wie ich mich verhalte.
Das ist die Hoffnung. Das ist natürlich die Hoffnung in dem Modell.
Und es ist aber auch, wir merken das, wir haben das ja auch schon bei den, als wir noch dieses GmbH-Modell hatten, dass damit eine Veränderung auch mit den Personen einhergeht. Ja. Und denken das jetzt mit dem neuen System, dass wir das dadurch auch in die Breite tragen können. Es war vorher vielleicht auch immer so ein Vorwurf hier, da gibt es ja so gläserne Deckel, ja, auf der Geschäftsführungsebene und da muss man ja warten, bis da jemand geht, bevor man da irgendwie so eine Posten übernehmen kann. Und das hat jetzt eine viel größere Durchlässigkeit bekommen dadurch.
Also spannende Zeiten, die da angebrochen sind. Ich möchte zum Abschluss gerne nochmal die Kurve zurück zur Architektur nehmen. Was ihr geschaffen habt, ist eigentlich immens. Anders kann man das nicht bezeichnen. Auf eurer Internetseite steht, Gebäude sind Wahrzeichen, pragmatische Poesien, die sich aus konstruktiver Klarheit, abgabeorientiertem Ernst und Freude am guten Detail speisen und überdauern. Was sind eure wichtigsten Bauwerke?
Ja, wir würden natürlich, die Infobox hat schon natürlich eine Riesenbedeutung. Ja, weiß mir.
Und dann finde ich diese beiden Frankfurter Projekte, weil sie auch so gegensätzlich sind, weil sie auch mit unseren beiden Städelentwürfen so unmittelbar verbunden sind.
Der Städel und der Westhafenturm
sind so.
Aber Braun ist ein, finde ich immer, ich fahre da jetzt mal öfter vorbei, weil ich da in den Taunus muss und dann. Es gibt schon eine KPMG, es gibt schon Häuser, die fantastisch waren. Und der Pavillon, der Buchpavillon, den du ja hauptsächlich mitgemacht hast, finde ich auch immer. Hin und wieder zeigst, oder oft müssen wir die Sachen ja als Projekte zeigen. Und da gibt es schon.
Der Buchpavillon, der wird immer wieder aufgebaut zur Buchmesse.
Ja, das ist ja auch eine konstruktive Klarheit und Idee und so weiter. Also wenn ich diese Begriffe, man vergisst das ja fast manchmal, was man so da...
Schön, wenn man das ab und zu erzählt bekommt, was so auf der Homepage draufsteht.
Aber ich meine auch die China-Projekte, da sind auch dieses TCC und dieses Hetao-Dinger finde ich auch, das ist dann auch eine, nicht in jedem Detail, da kommt man in China... Oder wir sind zumindest nicht in allen Punkten so weit gekommen, wie wir wollten, aber insgesamt sind das trotzdem sehr gute Projekte. Ne?
Mir fallen noch zwei Projekte ein. Das eine ist das Museum Reinhard Ernst. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
Das würden wir jetzt direkt nicht aufhören. Wir zwei jetzt hier nicht aufhören,
weil wir den Entwurf nicht
gemacht haben. Das könnte man durchaus aufhören, weil unsere B eine fantastische Bauleitung gemacht hat. Ja, und die, was der Marki da geplant hat und seine Leute, das musste natürlich irgendwie umgesetzt werden. Und ich denke, da haben wir eigentlich einen verdammt guten Job gemacht.
Ja, und wir haben ja eben auch wir waren dann Generalplaner für das Projekt und hatten dann die skurrile Situation, dass Fumihiko Maki unser Subunternehmer, als Pritzker-Preisträger unser Subunternehmer war als in der Konstellation.
Ja, aber es ist ein tolles Museum geworden und eben, wie gesagt, da können wir uns nur auf die Schulter schlagen, dass wir das so toll hingebaut haben. Also wir als Schneider und Schumacher, unsere Bähler allen zusammengesagt, das kann man sagen.
Das andere Projekt ist die Sanierung des Ausstellungsgebäudes der Mathildenhöhe.
Auch so ein Langläuferprojekt, ja. Ich habe so einen Bezug zu Darmstadt, also meine Familie kommt aus Darmstadt und die Mathildenhöhe war natürlich immer der Ort, wo man hingegangen ist, wenn man Leuten irgendwas Nettes in Darmstadt zeigen will. Darmstadt hat sonst nicht so viele herausragende Orte, wo man sich gerne hinbegibt. Das war damals ein VGV-Verfahren, das wir gewonnen haben, auch schon Urzeiten her, 2012 war das, glaube ich. Und wir haben es damit gewonnen, weil es ging eigentlich um eine thermische Sanierung der Außenhaut, damit man die Haustechnik auf den Stand bringen konnte, damit es überhaupt weiter ein Ausstellungsgebäude sein konnte. Und es wurde dann natürlich deutlich mehr. Also es hat auch organisatorische Eingriffe stattgefunden. Wir haben Orte umgewidmet, um auch einen Mehrwert zu schaffen, der über die reine technische Sanierung eines Gebäudes hinausgeht. Und dann auch viel gelernt dabei, wie man eben solche Gebäude in so einen Zustand versetzen kann, dass sie dann, nachdem man da durch ist und vieles von dem jetzt wieder in den Zustand gebracht hat, wie es vorher mal war, dass das dann ein Gebäude ist, was noch ein bisschen mehr ausdrückt als nur, es ist saniert worden.
Super.
Ja, und toll. Wir haben auf dem Feld ja einige Sachen. Bolungaro-Palast läuft seit 14 Jahren oder sowas, so ein schönes altes Gebäude mit 240 Zimmern. Es gibt auch andere Projekte, die Altstadt hier in Frankfurt haben wir. Nicht auch das ist ein ähnliches Projekt wie Ernst. Also da haben wir haben kein Haus entworfen, aber wir haben alle koordiniert, alle Architekten und die Altbauten koordiniert. Und das ist ja auch, finde ich, dann doch ein tolles Projekt insgesamt für Frankfurt, ja.
Und wir haben dieses super Langläuferprojekt da im Märchenwald, die Beschleunigeranlage, FAIR, zusammen mit dem Büro DGI aus Berlin, wo wir unter dem Namen Ion 42 antreten und uns darum bemühen, ein optimales Gebäude für die Experimente, die dort stattfinden.
Ich fand bei Vorträgen immer ganz schön, das Dreigestirn aus Ion, also dem Teilchenbeschleuniger Städel und der Autobahnkirche, die auch noch erwähnt sein will, dieser kleinen Autobahnkirche. Also sozusagen der Glaube, ne, die Wissenschaft und die Kunst.
Das ist doch ein wunderbarer Abschluss, lieber Till mit der Michael. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch, auch für die persönlichen Eindrücke, für die offenen Worte. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg und dass die Transformation in eurem Sinne erfolgt. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und das war's für heute. Und hier noch ein Tipp zu einem Heinze-Event. Die Heinze Architektur ist mit neuem Format gestartet. Unter dem Motto Projects 25 präsentiert Heinze erstmals in Kooperation mit den Länderarchitektenkammern eine neue multimediale Ausstellung mit renommierten Projekten sowie inspirierenden Petscher-Kutscher-Vorträgen von ArchitektInnen und BauherrInnen. Die Tourdaten ab September findet ihr auf heinze.de/Architektur. Der Link ist in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Habt schöne Sommertage. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kunekat. Moderation Klaus Fühner. Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kunekat. Berlin 2025.